Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen im Online-Gottesdienst von der Evangelisch Reformierte Kirche WB in Rankweil. Wir machen Online-Gottesdienst wegen Corona und ein herzlich willkommen an alle Geschwister von Rankweil, auch an alle Geschwister aus anderen Gemeinden oder anderen Kirchen und auch Leute, die Interesse haben, vielleicht suchen oder sonst irgendetwas. Recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Klaus Rosmar, Pfarrer in Innsbruck. Im Moment bin ich in Holland, ich bin Holländer. Und es war mein Plan, von 10. März bis 20. März meine Familie zu besuchen in Holland. Wegen Corona ist es leider etwas länger geworden. Ich hoffe aber schnell wieder nach Innsbruck fahren zu können und ja, dort die Leute dienen zu können. Ich muss gestehen, es ist etwas komisch so. Ich kann euch nicht sehen. Ich kenne einige Leute, die zuhören, aber ich kann euch nicht sehen. Ich schaue auf meinem Laptop. Ich habe ein Headset in meinen Ohren. Aber ich hoffe aber, dass Gott es segnen wird und dass du auch hierdurch aufgebaut wirst. Wie sonst möchte ich diesen Gottesdienst öffnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte auch gerne anfangen mit ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, niemand ist so herrlich und so schön wie du. Deinen Name sei gepriesen wegen deinem Charakter. Wir danken dir für die Möglichkeit, so einen Online-Gottesdienst zu machen. Ich danke dir auch für jeden, der zuhört, jeder, der da ist. Und wir möchten bitten, dass es einen Gottesdienst ist zu deiner Ehre. Wir wollen dich suchen, nicht uns selbst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du jeden segnest, der zuhört, jeder in seiner eigenen Lage. Und wir beten das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wenn wir bei Gott kommen, sei in der Kirche oder zu Hause, dann brauchen wir zu wissen, dass Gott heilig ist. Er verlangt von seinem Volk, Menschen, die bei ihm gehören möchten, dass sie auch heilig sind. Nicht wir entscheiden, was dafür der Standard ist, aber Gott. Nicht wir sind Gesetz für Gott, aber Gott ist Gesetz für uns. Er gibt die 10 Gebote und Jesus hat sie so zusammengefasst in Matthäus 22. Die Versen 37 bis 40. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diese zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. In der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, ich werde darauf auspredigen, macht Jesus einiges noch spezifischer. Ein paar Beispiele. Du sollst andere Menschen nicht urteilen. Du sollst nicht schlecht reden über andere. Du sollst deine Feinde lieben und für sie beten. Du sollst zuerst Gott und seine Wille suchen. Jeder, der ehrlich ist, weiß in seinem Herzen, ich entspreche nicht Gottes Standard. Ich bin schuldig. Das Gesetz Gottes ist aber da, um uns in eine Richtung zu treiben. Richtung Jesus und das Kreuz. Warum? Dort gibt es Gnade, dort gibt es Vergebung und die Liebe Gottes im tiefsten Form. Lasst uns also jetzt zu Gott gehen und lasst uns bekennen, dass wir von uns selbst schuldig sind und lass uns ja, Jesus Gesicht suchen, Gottes Angesicht und um Vergebung bitten. Ich gebe einen kurzen Moment von Stille und ich werde dann abschließen mit meinem Gebet. Lasst uns beten. Ja, Gott, du bist heilig, niemand ist wie du. Und du verlangst von uns, wenn wir bei dir kommen und wenn wir bei dir hören möchten, dass wir auch heilig sind und wir haben alle deine Gebote nicht gehalten. Du weißt es besser wie uns selbst. Und wir bekennen, wir sind schuldig. Wir bekennen, wir brauchen Hilfe und wir loben und wir preisen dich, dass du deinem Sohn gesandt hast, Jesus Christus, dass es wegen dir, Herr Jesus, Hoffnung gibt. Wir bitten um Vergebung. Wir bitten, dass du durch deinen Geist uns ständig erneuerst und heiligst, Kraft gibst, Jesus, dich nachzufolgen und auf diese Art und Weise dann so zu leben, dass wir dir, Vater, die Ehre geben, die dir gebührt. Ja, wir danken dir für die Möglichkeit, so zu beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir beten dürfen in deinem Namen, nicht in unserem Namen. Und ich bete, dass du all die Zuhörer, die jetzt gebetet haben, ob du diese Gebete erhörst, auch von den Leuten, die vielleicht zweifeln oder suchen, zieh uns alle näher zu dir, Herr Jesus. Das ist das Beste und Schönste, was es gibt. Amen. Dann kommen wir jetzt zum Schriftlesung. Und ich möchte gerne mit euch lesen 1. Korinther 15, Vers 12 bis 34. 1. Korinther 15, Vers 12 bis 34. Es war vor kurzem Ostern und dann habe ich diese Schriftstelle wieder einmal gelesen und es hat mich wirklich einfach gefreut, es wieder zu lesen. So voller Hoffnung. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus entschlafen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird. Wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe. Was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Und das gilt auch für uns, wenn du jetzt zuhörst. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Amen. Und ich schaue mal kurz, ob das Gerät noch läuft, dass es aufnimmt und es stimmt. Schön. Dann trinke ich einen Schluck Wasser, möchte ich mit der Predigt anfangen. Liebe Zuhörer, ich bin gefragt worden zu predigen und dann habe ich zwei Reaktionen gehabt. Das erste war Freude. Natürlich, ich predige gerne. Warum? Ich rede sehr gerne über Jesus. Meine zweite Reaktion war, schwierig, wie mache ich das? Ich bin gerade in Holland, ich predige für Leute in Österreich, es sind andere Zeiten, Corona-Zeiten, was werde ich bepredigen? Ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Wochen und aus diesen Gesprächen ist bei mir ein Verlangen entstanden, über Sehnsucht und Hoffnung zu sprechen. Der Apostel Petrus hat gesagt, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die in uns ist. 1. Petrus 3, Vers 15. Also, und das möchte ich tun. Ich werde nicht so sehr nur 1. Korinther 15 behandeln oder besprechen, aber ich werde es nehmen als Fundament, um über Hoffnung zu sprechen. Ja, bei vielen Leuten habe ich gehört, dass sie über ihre Verlangen gesprochen haben in den letzten Wochen. Ich möchte dich fragen, wonach sehnst du dich in diese Corona-Zeiten? Was hoffst du, dass passieren wird? Auch wenn gerade die Maßnahmen jetzt etwas erleichtert sind. Einige Beispiele. Menschen sehnen sich danach, dass Leute nicht mehr erkranken oder sterben von Corona. Anderen wünschen sich, wieder normal arbeiten zu können. Meine Oma verlangt, wieder nach einer Umarmung oder eine Umarmung geben zu können. Meine Schwestern, die verlangen danach oder sehnen sich danach, ihre Kinder wieder zur Kinderbetreuung bringen zu können, dass es wieder normal ist zu Hause. Wir möchten gerne wieder einfach raus, auf die Alm, in das Kino. Fazit, viele von uns möchten das Leben, wie es so war. Wir schauen zurück. Es gibt aber auch Beispiele von nach vorne schauen. Wir haben Hoffnung, dass einiges sich ändert. Eine Freundin von mir hat gesagt, sie wünscht sich, dass die Zukunft für ihre beiden Kinder voller Liebe und Freiheit sein wird. Andere sagen, sie hoffen, dass es eine Impfung gegen Corona gibt. Und wieder anderen, auch Freunde von mir, haben eher Angst für seine Impfung, weil sie es nicht vertrauen. Wir können hoffen, dass die Luft sauberer bleibt, dass weniger Leute fliegen, dass Leute dauerhaft mehr aufeinander schauen und hilfsbereit sind. Vieles verstehe ich und teile ich. Ich möchte euch aber auch gerne mein Verlangen teilen. Ja, dass vieles wieder so wird, wie es war, das hoffe ich mir auch, dass die Corona-Krise vorbei ist. Und nein, ich hoffe wirklich, dass vieles sich noch mehr ändert. Ich bin nicht zufrieden und die normale Realität finde ich konfrontierend und tut mir weh. Einige Beispiele. Ich bin ja länger in Holland als geplant, also ich habe extra Unterwäsche gebraucht und Socken. Ich gehe ins Geschäft und kaufe mir einiges und frage mich, sind diese Produkte fair? Haben Kinder leiden müssen vielleicht in Bangladesch oder andere Leute? Ich habe einen extra Bildschirm gekauft. Secondhand, aber immerhin, damit ich besser arbeiten kann zu Hause mit meinem Laptop. Und ich frage mich, wenn ich es anschaue, die Grundstoffe, die da reinstecken, sind die fair ausgegraben worden? Ich sehe viele Autos herumfahren mit Betrugssoftware. Ich habe einen Zettel auf meiner Tür hier in meinem Zimmer. Doch auch steht, dass jede 10. Sekunde ein Kind stirbt in der Welt an Hunger oder an Hunger verbundene Probleme. Und das Medikament gegen Hunger ist schon bekannt, oder? Es gibt aber auch Beispiele näher bei mir selbst. Ich sehe, wie meine Neffen spielen. Ich freue mich, dass ich meine Familie wieder sehe, aber auf einmal schmeißt der eine, der ist noch nicht einmal 1,5 Jahre alt, ein Spielzeug ins Gesicht von den anderen. Und ich denke mir, ha? Ich helfe meinem Vater im Moment, der ein Haus baut. Und ich spüre, wie oft ich launisch bin, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Dass ich mir oft denke, dass er etwas schlecht meint, obwohl das nicht immer so ist. Es sind nur ein paar Beispiele, dass sich vieles nicht geändert hat in Corona-Zeiten. Die Frage, die es gab, gibt es auch jetzt. Was ist los mit der Welt? Was ist los mit der Welt? G.K. Chesterton, ein englischer Schriftsteller und Journalist von 1874 bis 1936, hat einmal die Frage bekommen, ein Essay oder so zu schreiben und die Frage zu beantworten, was ist heute los mit der Welt, damals in England? Er hat geantwortet und einen Brief geschrieben. Da stand rein, ich bin es. Liebe Grüße, Chesterton. Er hat es gesehen. Das Problem liegt in uns selber. Ja, ich sehne mich nach einer Welt ohne Lockdowns, ohne 1 oder 1,5 Meter Distanz, ohne Quarantäne. Aber ich sehne mich nach viel mehr. Ich möchte nicht, dass die Welt wird, wie es bevor Corona war. Damit bin ich nicht zufrieden. Die Welt tut mir weh. Und ich bin selber oft schlecht. Ich bin nicht nur Schlachtopfer. Für Gott bin ich schuldig. Ich sehne mich nach einer anderen Welt, einer besseren Welt. Zeigen und bezeichnen, was nicht gut geht, ist oft ziemlich einfach. Es ist aber schwerer, sich zu fragen, was ist richtig. Ja, was ist richtig? Liebe Zuhörer, ich selber habe die Antwort nicht. Ihr braucht nicht auf Klaas Rosemar zu hören. Aber ich weiß, wer sie hat. Jesus. Er sagt uns, was gut ist. Und über Jesus, ich weiß, gibt es ganz verschiedene Ansichten. Aber viele, wenn nicht fast alle Leute, sind sich einig. Auch ungläubige Historiker. Jesus hat gelebt in Israel. Er war Lehrer und hatte Lehrlinge. Was hat dieser Lehrer dann gelehrt? Ich möchte dich auf die Worte dieses Lehrers hinweisen, bevor er in die Himmel gefahren ist. Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. Jesus sagt zu seinen Jüngern, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Okay, was verlangt Jesus? Was ist sein Ziel? Dass eine Menge von Anhänger oder Lehrlinge entsteht von ihm, die alles haltet, was er befohlen hat. Das sollte die Kirche sein. Jesus sammelte Jünger vor 2000 Jahren und auch jetzt in 2020. Aber wie sieht das Nachfolgen von Jesus aus? Oder wie sieht eine Welt aus mit Menschen, die alles halten, was Jesus befohlen hat? Naja, dann sollen wir alles im Neuen Testament anschauen und das ist für jetzt viel zu viel. Ich muss mich einschränken und tue das mit der Bergpredigt von Jesus in Matthäus 5 bis 7, wo Jesus die Volksmenge unterrichtet. Wie sieht eine Welt aus, wo die Menschen halten, was Jesus in der Bergpredigt befohlen hat? Es ist eine Welt, wo Menschen einander nicht töten, wo keiner ohne Ursache gezürnt oder beleidigt wird. Das Leben, jeder wird geschätzt und geschützt. Es ist eine Welt, wo Menschen die Ehe nicht brechen. Dort wird nicht aufeinander geschaut mit Lust und sind die Menschen bereit, Maßnahmen zu nehmen, sich nicht verführen zu lassen. Die Ehe, Liebe und Sexualität wird geschätzt und geschützt. Dort schwören die Menschen nicht. Dort ist Ja, Ja, und nein, nein. Dort sind die Menschen nicht feige, überhaupt nicht, aber vergelten Böse nicht mit Bösem, auch nicht, wenn sie öffentlich beleidigt werden. Sie vergelten Böse mit Guten. Dort werden Feinde nicht gehasst, aber geliebt. Für den, der beleidigt und verfolgt, wird gebetet. Dort werden Almosen oder Spenden gegeben im Verborgenen und nicht, um von den Leuten gepriesen zu werden. Dort beten die Menschen nicht, um von den Menschen gesehen zu werden. Die Menschen, die beten in Ruhe zu Gott und sagen vom Herzen, dein Reich komme und deine Wille geschehe. Dort vergeben die Menschen einander, wie sie selber von Gott vergeben sind. Wow, das ist so schön. Dort fasten die Menschen nicht, um von den Leuten bemerkt zu werden. Gibt es keine Heuchelei. Aber es wird auf Gott geschaut, der im Verborgenen ist und sieht. Dort haben die Menschen nur ein Chef, Gott. Nicht Geld, nicht Besitz ist Herr. Kein Materialismus, aber Gott ist Nummer eins. Dort wissen die Menschen, dass sie für Gott viel mehr wert sind als die Vögel des Himmels, die durch Gott ernährt werden. Sie wissen, dass Sorgen machen die Lebenslänge nicht eine Stunde länger macht. Das Leben ist mehr als Speise und Kleidung. Und Gott versorgt uns. Dort trachten die Menschen zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dort richten die Menschen nicht und wissen sie, mit dem Maß, womit ich richte, werde ich gerichtet werden. Dort verhalten die Menschen sich nicht heuchlerisch, damit sie den Splitter im Auge des Bruders sehen und den Balken in eigenem Auge nicht bemerken. Dort haben die Menschen so ein Vertrauen auf Gott, dass sie ihn bitten, ihn suchen und bei ihm anklopfen. Sie wissen, der Vater im Himmel ist gut und zu vertrauen. Diese Menschen, die halten das, was Jesus gesagt hat. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wie geht es dir dabei? Was denkst du und fühlst du, wenn du an so eine Welt denkst? Ich sehne mich danach. Jesus verkündigt Gottes Reich und in Gottes Reich wird dies alles gehalten. Herrlich. Wenn ich aber ehrlich sein darf, ich sehne mich nach so einer Welt, wo die Menschen so sind, aber wo ich auch so bin. Ja, ich liebe Jesus. Ja, er ist mein Herr. Und ja, seine letzten Worte sind so konfrontierend. Er sagt nicht, tue bitte das nicht, was du auch nicht haben möchtest, dass anderen dir tun. Nein, er sagt es aktiv. Tue das, was du gerne haben möchtest, dass die Leute dir tun. Ui. Ich denke, es ist für Christen sehr gut, oft die Bergpredigt zu hören. Nicht, um damit auf anderen zu schauen, aber auf sich selbst. Dich durch Jesus Christus konfrontieren zu lassen. Er macht es aus Liebe, aber immerhin. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige Leute denken, schau, wie heuchlerisch die Kirche oft ist, wie heuchlerisch die Nachfolger Christi oft sind. Sie schaffen nicht das zu machen, was Jesus lehrt oder sie selber lehren. Dies habe ich oft gehört. Und es tut mir weh. Echt weh. Warum? Weil es leider oft die Realität ist. Als Nachfolger Jesu möchte ich nicht gut reden, was nicht gut ist. Es ist ein Grund, auf meine Knie für Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten. Und zur gleichen Zeit möchte ich mit einem Pastor aus Amerika sagen, ich glaube es war Francis Chan oder Matt Chandler, der sagte, als er hörte, die Kirche ist voller Heuchler. Dann sagte er, genau, genau. Und deswegen bist du herzlich eingeladen. Nicht als billige Entschuldigung, aber als Einladung für jeden, der erkennt, ja, ich bin selber auch Sünder. Ich brauche Hilfe. Bevor Gott schaffe ich es nicht alleine. Ja, ich sehne mich nach einer Welt, die lebt, wie Jesus es befohlen hat. Die Kirche, die Nachfolger Jesu, ist leider nicht immer eine gute Werbung für ihn. Trotzdem gibt es aber eine gute Werbung. Jesus selber. Nichts ist für mich so ansprechend, anziehend als Jesus Christus. Er hat nicht nur richtig gelehrt, er hat auch 100% richtig gelebt. Kein Heuchelei bei ihm. Und was macht er eigentlich, nachdem er die Bergpredigt gehalten hat? Was ist das Erste, was Matthäus erzählt? Etwas, was noch viel mehr zu uns spricht in diesen Zeiten. Matthäus 8, die Verse 1 bis 4. Als er, Jesus, aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam. Also jemand, der sehr wahrscheinlich ansteckend ist. Ein Aussätziger fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ein Aussätziger, jemand mit einer Hautkrankheit, jemand, der laut dem Gesetz unrein war und in Quarantäne sein sollte, auf Abstand, einsam, nicht völlig Teil der Gesellschaft, oft auch verachtet. Und was tut Jesus? Er rührt ihn an. Er zeigt sein tiefes Mitgefühl, seine Liebe, seinen dienenden Charakter. Er zeigt seine Autorität über die Krankheit. Und durch dem Anrühren macht er sich selber unrein. Zeremoniell unrein. Nicht erlaubt, bei Gott zu kommen in seinem Tempel. 1 oder 1,5 Meter Abstand. Nicht die Hände geben. Schutzmasken. Aufpassen. Wir kennen es. Jesus zeigt, dass er seine Reinheit an gebrochene Menschen geben möchte und ihre Unreinheit auf sich nimmt. Gottes Sohn ist in dem Dreck der Menschen und dient. Was sagt es dir? Was bedeutet dies für dich persönlich? Du glaubst daran oder nicht? Aber die Bibel, die redet Klartext. Für Gott steht jeder Mensch schuldig. Jeder Mensch ist unrein. Keiner kann von sich selber bei Gott kommen und sagen, boah, schau, wie cool ich bin. Aber Jesus kann dich reinmachen, dein Dreck wegnehmen, damit du rein vor Gott kommen kannst. Jesus gibt seine Jünger nicht nur eine gute Lehre, die die Welt so eine Art schöner machen kann. Er lebt seine Lehre. Er liebt und dient bis zum Geht nicht mehr, bis dem Tod ans Kreuz. Und so stellt er wieder her, was los ist mit der Welt. Er trägt deine Sünden und so stellt er die Verbindung zwischen Menschen und Gott wieder her, wenn du an Jesus glaubst. Okay, was wollte ich bis jetzt in diese Predigt vermitteln? Ich verlange eine bessere Welt, nicht nur eine Welt ohne Corona. Die Lehre Jesu ist super und ich wünsche mir eine Welt, die es nachfolgen würde. Jesus lebt seine Lehre. Er ist 100% rein und macht die Unreinheit von Sünde und Heuchle, die möchte er auf sich nehmen. Wie ich, wie du. Damit du für Gott stehen kannst, wenn du an Jesus glaubst. Aber, große Aber, warum werde ich an ihn glauben? Warum würde ich mich, ihm und seine Lehre anvertrauen? Wenn du solche Fragen stellst, dann möchte ich dich ermutigen. Warum-Fragen sind sehr wichtig und du darfst sie stellen. Christen können nicht Antwort geben auf alle Warum-Fragen im Leben. Ich zumindest nicht. Bei der Frage, warum Jesus nachfolgen, bin ich mir aber sicher und dort spüre ich Freude. Ich möchte genau dieselbe Antwort geben, die Paulus gegeben hat. Deswegen habe ich mit euch 1. Korinther 15 gelesen. Bevor Paulus an Jesus geglaubt hat, war er radikal gegen Jesus und gegen alle Nachfolger Jesu. Als er zum Glauben gekommen ist, dann ist er aber eifrig für Jesus geworden. Er hat gereist und gereist und gereist und sich selber hingegeben, die Lehre Jesus zu verbreiten. Im Nahen Osten, Türkei, Griechenland, Italien und so weiter. Es war seine Lebensarbeit. Und was sagt er? Unsere Verkündigung ist vergeblich, wenn euer Glaube, auch von allen Leuten, die heutzutage glauben, das ist vergeblich, wenn wir sind falsche Zeugen oder Lügner, wenn ihr seid noch immer in euren Sünden, ihr seid noch immer unrein, dreckig, wenn und wir sind die elendesten unter allen Menschen, also die meist lächerliche, die meist blöde Menschen, wenn, ja, wenn Jesus nicht aus den Toten auferstanden ist. Ich kann mir Paulus anschließen und sagen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es lächerlich, dass ich Pfarrer bin und dann ist die Kirche ein großer Witz. Paulus hat es sehr wohl verstanden. Ohne Auferstehung von Jesus ist die Botschaft von Christen Blödsinn. Vielleicht bringt es etwas, aber tiefe Hoffnung? Nein. Hier gibt es keine Nuancen. Ich möchte im Leben gerne nuanciert sein, im vielen, aber hier gibt es keine Nuancen. Hier ist es schwarz-weiß. Oder Jesus ist nicht wirklich ans Kreuz gestorben und deswegen auch nicht wirklich auferstanden. Oder Jesus ist ans Kreuz gestorben, aber nicht auferstanden. Oder Jesus ist tatsächlich gestorben und tatsächlich auferstanden. Paulus, der größte Gegner, der zu großer Nachfolge wurde, nachdem er selber die auferstandene Jesus geschehen hat, bezeugt, ja, Jesus ist tatsächlich gestorben und tatsächlich auferstanden. Ich glaube es auch. Und dafür habe ich mein Gehirn nicht ausgeschaltet. Und ich glaube es auch nicht, weil Papa oder Mama es mir erzählt haben. Zusammen mit Wardy Bokham, das ist ein schwarzer Pfarrer aus Amerika, möchte ich sagen, ich glaube an die Bibel, weil es eine glaubwürdige Sammlung von historischen Schriften ist, geschrieben von Augenzeugen während des Lebens anderer Augenzeuge. Sie berichten, übernatürliche Vorfälle fanden statt in Erfüllung von spezifischen Prophezeiungen und sie behaupten, ihr Schreiben ist göttlich statt menschlich in ihrer Entstehung. Natürlich, es bleibt eine Frage des Vertrauens. Vertraust du die Bibel und die Leute, die es vertreten? Aber es gibt gute Gründe, die Auferstehungsberichte der Bibel für vertrauenswürdig zu achten. Es gibt viele. Ich möchte nur ein paar nennen. Das Neue Testament enthält viele historische, detaillierte und überprüfbare Fakten. Die Bücher des Neuen Testaments sind geschrieben und verbreitet worden während des Lebens vieler Augenzeuge der Kreuzigung Jesu. Also die Fakten waren kontrollierbar, auch von Leuten, die Jesus nicht nachfolgten. Und diese Woche habe ich John Lennox gelesen. Er ist ein Mathematikprofessor, oder war er, an Oxford und ein Wissenschaftsphilosoph. Und er schreibt, zum Vergleich, der römische Historiker Tacitus schrieb ca. 116 nach Christus sein Geschichtswerk, die Annales. Die ersten 6 Bücher davon sind in nur ein Manuskript oder Handschrift bewahrt geblieben, das in ca. 850 nach Christus geschrieben ist. Also Tacitus hat es in 116 nach Christus geschrieben und in 850 finden Sie eine Kopie. Die Bücher, ist es geschrieben worden. Die Bücher 11 bis 16 stehen auch in nur ein Manuskript, das datiert von 11. Jahrhundert. Also insgesamt 2 Manuskripten. Dann gibt es einen anderen Mann, der jüdische Historiker Josephus, der verfasst im ersten Jahrhundert De Bello Judaico. Davon gibt es 9 Manuskripte aus dem 10. bis 12. Jahrhundert, eine lateinische Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert und etliche russische Übersetzungen aus dem 11. bis 12. Jahrhundert. Das Werk von diesen beiden Menschen, Tacitus und Josephus, wird von Gelehrten betrachtet als authentische Wiedergaben originaler Dokumente. Also die Wissenschaftler vertrauen diese Dokumente, dass sie authentisch seien. Vielleicht denkst du dir, Klaas, was hast du gerade erzählt? Ich habe es nicht ganz mitmachen können. Vielleicht hängt es auch daran, dass mein Deutsch nicht perfekt ist. Dann bitte speichere das. 2 Männer, ganz wichtige Leute, die historische Dokumente geschrieben haben, und es gibt nur ein paar Dokumente, ein paar Manuskripte, die aber als vertrauenswürdig gesehen werden. Und dann gibt es das Neue Testament. Es gibt 5665 partielle oder komplette Manuskripte vom Neuen Testament in der ursprünglichen Sprache Griechisch. Es gibt mehr als 9000 frühe Übersetzungen im Latein, Aramäisch, Koptisch, Arabisch und andere Sprachen. Daneben gibt es noch 38.289 Zitaten vom Neuen Testament bei den frühen Kirchenvätern, anhand man das ganze Neue Testament schon rekonstruieren kann, bis auf nur 11 Verse. Manche griechische Manuskripte datieren aus den ersten Jahrhunderten, die erste bis dritte Jahrhundert, und das meist altbewahrte Manuskript, das alle Bücher des Neuen Testamentes enthält, kommt aus dem 4. Jahrhundert. Fazit von diesem Professor John Lennox ist, und von vielen anderen Gelehrten, das Neue Testament ist mit Abstand das meist bestätigte Dokument der Antike. Auch Werke von Plato und Aristoteles haben nicht einmal einen kleinen Teil von so vielen Dokumenten oder so viele Manuskripte. Und dann noch ein Grund. Stell dir vor, die ersten Lehrlinge Jesu haben gewusst, Jesus sei nicht wirklich auferstanden. Oder sie haben ihn nicht mit eigenen Augen körperlich gesehen. Oder sie haben an einen Mythos geglaubt. Also sie haben einander veräppelt oder sich veräppeln lassen. Wie glaubwürdig ist es dann, dass sie in die ganze Welt gingen, ständig unter Lebensgefahr und viele Drohungen eine Botschaft verkündigten von Jesus ist auferstanden, folge ihm nach, durch Selbstverleugnung, Anerkennung deiner Hilflosigkeit und Sünden, deine Feinde zu lieben und Menschen zu dienen bis zum Geht nicht mehr und so weiter. Das ist überhaupt nicht attraktiv und sie haben ihr Leben dafür gegeben, alles um Jesu Lehrling zu sein. Wenn Jesu nicht auferstanden ist, dann ist das ein Irrsinn. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ich ermüde euch nicht mit solchen Informationen. Ich hoffe aber zu zeigen, um an Jesus und an die Auferstehung zu glauben, dann braucht man sein Gehirn nicht zu beerdigen. Schlussendlich kommt es beim Glauben nicht auf Intellekt an. Und doch gibt es sehr gute intellektuelle Gründe, an Jesus zu glauben. Es gibt viele berühmte Wissenschaftler und Nobelpreisgewinner, die an die Auferstehung Jesus glauben. Etliche Wissenschaftler, die ich gerne zuhöre, sind Rafi Zacharias, William Lane Craig, John Lennox, C.S. Lewis und auch einer aus Österreich, Christian Hofreiter. Würde ich die Auferstehung Jesu nicht glauben, dann möchte ich morgen noch meinen Job als Pfarrer kündigen. Gott sei Dank, ich habe keinen Grund dazu. Und ich möchte jeder von euch aus Liebe zusprechen. 2. Zweifelst du oder glaubst du nicht, dass Jesus auferstanden ist? Dann möchte ich dich einladen oder herausfordern, mal ehrlich zu Gott zu beten, ob er sich selber zeigt. Ich sage damit nicht, du hast das noch nicht gemacht. Aber frage mal, dass Jesus sich selber zeigt, dass er die Auferstandene ist. Wenn es alles eine Lüge ist, dann kannst du nichts verlieren. Ist es die Wahrheit, dann kannst du nur gewinnen. Und wie? Es wird deine Welt sprengen zum Guten. Glaubst du an die Auferstehung von Jesus und möchtest du ihm nachfolgen, dann habe ich dir bis jetzt vielleicht nicht so viel Neues erzählt. Ich möchte dich aber ermutigen. Corona ist schlimm und sicher nicht angenehm. Gott hat uns aber kein Leben und Zukunft ohne Schwierigkeiten versprochen auf dieser Erde. Dein Sehnen nach einer besseren Welt ist gegründet und überhaupt nicht ohne Hoffnung. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt. Der Sohn Gottes baut Gottes Reich, auch jetzt. Jesus rührt dich an, er reinigt dich. Dank Jesus bist du gereinigt für Gott. Jesus lehrt dich seine Gebote, sein Weg. In dir möchte Gott schon sein Reich anfangen, veränderte Menschen zu Gottes Ehre. Bis Jesus zurückkommt oder du stirbst, darfst du jederzeit für Gott kommen und deine Schuld bekennen. Jederzeit darfst du den Namen Jesu Christi aussprechen und Vergebung empfangen. Er verstößt die Nachfolge seines Sohnes sicher nicht. Eines Tages kommt er wieder. Die Gestorbenen werden auferstehen und die Jünger Jesu werden nicht geurteilt. Frei, ungebunden und in Christus Siege, dann bricht Gottes Reich völlig an. Keine unfaire Kleidung mehr, Umarmungen ohne Gefahr, eine Welt mit Frieden und Freiheit, kein Menschen, die wegen Hunger sterben. Wir bauen kein Blödsinn mehr. Was ist los mit dieser Welt? Nichts. Gar nichts. Und warum? Wegen, was wir in 1. Korinther 15 gelesen haben. Weil alles Jesus unterworfen ist und er wird es Gott dem Vater unterwerfen. Gott wird regieren. Dann ist Gott alles in allen. Jesus ist auferstanden und das gibt Hoffnung für die Ewigkeit, aber auch sicher für jetzt. Jeden Tag möchte ich auf ihn schauen, Corona oder kein Corona, und beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zum Schluss teile ich noch gerne eine wahre Geschichte, die ich letzte Woche gelesen habe. Ein Beweis für Hoffnung und für Gläubigen ein Beweis der Auferstehung Jesu. Es ist eine Geschichte von Viktor. Viktors Lebensgeschichte ist eine volle Ablehnung und Einsamkeit. Er hatte eine schlechte Jugend, fühlte sich nicht geliebt, sein Vater trank sehr viel Alkohol, gemobbt in der Schule und so weiter. In der Mittelschule fängt er selber an, Alkohol zu trinken und bekommt er kriminelle Freunde. Er gerät im Jugendknast. Seine Freundin, Mittochter, verlässt ihn für einen anderen Mann. Ein Muster entwickelt sich, das sich endlos wiederholt. 35 Jahre lang, Knast rein, Knast raus. Der Alkohol spielte eine Rolle, aber er sah sich selber auch als Schlachtopfer. Er fühlte sich immer benachteiligt. In 2011 besucht Jan ihn. Jan ist ein Freiwilliger der Gefangenenpflege. Eine christliche Organisation, die Jesu Lehre halten möchte, um Gefangenen zu besuchen, laut Matthäus 25, Vers 36. Jan besucht Viktor ständig. Und Viktor erzählt ehrlich, Jan hat viel Geduld und Ausdauer bei mir gebraucht. Ich war nicht einfach. Ich war so negativ über alles und jedem, der mir helfen wollte. Jan erzählt auch, es gab viele Enttäuschungen, natürlich. Durch Gnade darf ich aber wissen, welche Finsternis und Sünden in meinem eigenen Herzen leben und dass der Herr mich aber niemals weggeschickt hat. Ich weiß, wer ich bin. Dann kann ich Viktor doch nicht im Stich lassen. Es war aber schwer, bis Viktor mit 57 Jahre alt sich entscheidet, Hilfe anzunehmen. Gerührt erzählt er von seiner Umkehr. Niemand war in der Zelle. Aber auf einmal fühlte ich eine warme Decke tröstend um mich zu. Dann habe ich meine Hände gefaltet und gesagt, danke dir, Herr, weil ich wusste, dass er es war. Ein Wunder geschah. Und danach Nein, nicht alles ging auf einmal super. Aber der Samen war gepflanzt und Früchte sind gekommen. Jan und andere Menschen bemerken es. Eine schöne Zeit fängt an. Wer Viktor heute begegnet, sieht einen freundlichen und hilfsbereiten Mann. Aber so war es nicht, sagt Viktor. Ich redete nicht gerne. Ich vertraute Menschen nicht und sah Menschen nur als Leute, die mich verurteilten. Echte und radikale Heilung kommt aber durch seine Bekehrung, bezeugt er. Jetzt weiß ich, dass ich von Gott viele Talente empfangen habe. Ich arbeite freiwillig für die Kirche und der Redeum. Ich tue alles, ohne etwas zu verlangen, und das hätte ich früher nie erwartet. Manchmal denke ich, wie ist das möglich? So war ich nie. Das kann nicht von mir selber sein. Ja, nach so einer Welt sehne ich mich. Eine Welt voll geheilter und geänderter Menschen. Gebrochene Menschen, die Jesus angerührt hat und die ihm nachfolgen wollen. Ich sehne mich nach Gottes Reich. Jesus Christus, Gottes Sohn und Herr der Herren, dir gebührt die Ehre bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch gerne mit euch beten, liebe Zuhörer. Gott, Vater im Himmel, wir staunen. Wir staunen über, wer du bist, was du gemacht hast, dass du deinem Sohn gesandt hast. Jesus, dass du so weit gegangen bist, dass du alles gegeben hast, dass du uns anrühren möchtest, obwohl wir unrein sind. Herr, was gibt es eine Hoffnung bei dir? Wir spüren alle, dass diese Welt irgendwie nicht so ist, wie es sein soll. Wir sehnen uns nach einer besseren Welt und wir erkennen, nur bei dir, Herr Jesus, gibt es diese Welt. Du bist herrlich. Du weißt, wie es funktioniert bei Gott. Du bist Gott. Wir bitten dich, festig Glauben in uns. Und wenn es Leute gibt, auch Zuhörer, die dich suchen, wenn die vielleicht beten oder zweifeln oder Angst kennen oder was auch immer, zeige dich bitte selbst. Es gibt nichts Besseres. Wir danken dir, dreieinige Gott. Amen. Und dann möchte ich euch zum Schluss noch den Segen mitgeben für die kommende Woche. Es sind nicht meine Worte, es sind Worte, die Gott seinen Diener mitgegeben hat. Also es sind Worte von Gott selber. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Amen. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Ich hoffe, es war gut zu verstehen. Ich wünsche euch auch eine gesegnete Woche und ganz liebe Grüße aus Groningen in Holland. Tschüss.